Im Jahr 1985 macht sich der Forscher Benjamin Libet daran, die Freiheit des menschlichen Willens in einem Experiment aufzuzeigen. Doch wie so oft in der Wissenschaft kommt etwas völlig Unerwartetes heraus. Vor dem Beginn einer Handlung spielen sich im Gehirn Prozesse ab, die die Handlung vorbereiten. Seither behaupten einige Hirnforscher wie Gerhard Roth und Wolf Singer, dass der Mensch gar nicht so frei ist, wie er gewöhnlich glaubt.
Der immer wieder zitierte Libet'sche Versuch sagt nichts anderes, als dass Handlungen vorbereitet werden und dass diese Vorbereitung zu einem Zeitpunkt beginnt, wo wir uns vermutlich über diesen vorbereitenden Prozess noch nicht bewusst sind.
Erklärt Wolf Singer, Neurophysiologe und Leiter des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt. Singer ist ein sehr bekannter Hirnforscher. Seit einiger Zeit ist er einer der Hauptakteure in der Debatte um den freien Willen. Gewöhnlich wird er in die Ecke der Deterministen gestellt. Also in die Ecke derjenigen, die behaupten, der Mensch sei vorherbestimmt, wenn er handelt oder sich für etwas entscheidet. In vielen seiner Publikationen spricht er davon, dass der Mensch nicht anders kann, als er nun mal ist, oder davon, dass Verschaltungen im Gehirn den Menschen in seinem Tun und Lassen vorherbestimmen. Der Mensch kann nicht anders, als er ist, bringt es Singer auf den Punkt.
Damit meine ich, dass unser Verhalten gesteuert wird von unserem Gehirn. Das gilt allgemein als angenommen. Und dass die Ausprägung des Gehirns sich einer Fülle von Determinanten verdankt. Da ist die evolutionäre Ausstattung, also die genetische Festlegung. Das sind Prägungsprozesse, die in der frühkindlichen Entwicklung stattfinden. Und das sind schließlich Lernprozesse im Erwachsenengehirn. Und all diese Faktoren zusammen mit den im Augenblick auf das Gehirn einwirkenden Umweltreizen in Verrechnung mit gespeichertem Wissen legt fest, was als je nächstes geschehen wird, welche Handlungen das Gehirn als je nächste ausführen wird.
Unser Gehirn bestimmt also, wie wir handeln und uns entscheiden. Genauer gesagt, unzählige Neuronen, die sich untereinander vernetzen, die Impulse weiterleiten und schließlich zu einer Handlung führen. Allseits anerkannt ist, dass die Naturwissenschaft im Grunde gar nicht anders kann, als anzunehmen, dass alles durch Naturgesetze festgelegt ist, die man im Prinzip auch angeben kann. In der beobachtbaren Natur geschieht eben nichts, ohne dass man auch eine Ursache dafür angeben kann. Das gilt im Prinzip also auch für die Beschreibung des menschlichen Gehirns. Jede noch so frei geglaubte Handlung müsste eine benennbare Ursache haben, erklärt der Mainzer Philosoph und Präsident der Gesellschaft für Kognitionswissenschaften, Thomas Metzinger.
Man geht erstmal davon aus, dass innerhalb des wissenschaftlichen Weltbildes es auch so ist, dass der Zustand meines Körpers den nächsten Zustand meines Körpers determiniert. Auch wenn ich selbst das vielleicht nicht erkennen kann oder wenn man das wissenschaftlich nicht vorhersagen kann. Schon diese ganz einfache Grundannahme widerspricht vielen alltagspsychologischen Annahmen über Willensfreiheit. Der nächste Schritt ist aber dann der, dass eigentlich alle rationalen Diskussionsteilnehmer auch annehmen, dass die Gesetze der Physik auch im menschlichen Gehirn gelten.
Daher erscheint es zunächst einleuchtend, auch alle Hirnprozesse im naturwissenschaftlichen Rahmen von Ursache und Wirkung zu umschreiben. Was die Hirnforscher also zunächst tun, ist zu beobachten, welche Regionen im Hirn wann aktiv sind. So können heute zum Beispiel Orte ausgemacht werden, die beim Sehen aktiv sind oder die in Aktion treten, wenn wir etwas hören oder uns erinnern. Ein Forscher der University of California hat mit seinen Kollegen sogar den Ort im Gehirn identifiziert, in dem religiöse Empfindungen entspringen. Er liegt hinter dem linken Ohr und nennt sich seither Gottesmodul. Sichtbar machen können die Forscher solche Hirnregionen durch die moderne Methode der Kernspintomographie oder mit Hilfe von anderen bildgebenden Verfahren. So entsteht allmählich eine Art Landkarte des menschlichen Denkapparates. Der Hirnforscher Wolf Singer bringt die Ergebnisse der modernen Methoden in der Hirnforschung so auf den Punkt.
Das ist ein Messverfahren von vielen, die uns das Wissen über das Gehirn geliefert haben, aus dessen Gesamtheit man die Schlussfolgerung ziehen muss, dass alles, was wir empfinden, fühlen, entscheiden, denken, durch Hirnprozesse, durch neuronale Prozesse vorbereitet wird und auf diesem beruht.
Wenn wir handeln und uns entscheiden, können die Forscher also sichtbar machen, wo etwas Dementsprechendes im Gehirn passiert. Sie können in vielen Fällen angeben, welche Regionen aktiv werden, wenn wir uns für etwas entscheiden oder bestimmte Dinge verarbeiten. Fest steht, dass der größte Teil der Prozesse im Hirn unbewusst abläuft. Zum Beispiel haben wir keine bewussten Informationen etwa über unseren Blutdruck oder unseren Blutzuckerspiegel. Aber das Gehirn wertet diese Informationen trotzdem aus und steuert diese biologischen Vorgänge. Zudem gehen vielen Dingen, die bewusst werden, unbewusste Prozesse im Gehirn voran. Viele Handlungen laufen im sprichwörtlichen Sinne wie von selbst ab. Zum Beispiel beim Autofahren oder anderen alltäglichen Tätigkeiten. Oft wägt der Mensch eben nicht bewusst ab, was er als nächstes tun soll, sondern macht es unbewusst. Wolf Singer wertet das als weiteres Indiz dafür, dass wir nicht so frei sind, wie wir uns gewöhnlich fühlen.
Parallel zu diesen bewussten Abwägungsprozessen laufen natürlich eine Fülle von unbewussten Prozessen im Gehirn ab, bei denen auch Inhalte gegeneinander abgewogen werden und tausende von Variablen ständig miteinander verglichen werden. Diese unbewussten Prozesse legen sogar mit fest, welche von den im Prinzip bewusstseinsfähigen Variablen, also Argumenten, die zum Beispiel im deklarativen Gedächtnis abgespeichert wurden oder Erfahrungen, die dort liegen, jeweils ins Bewusstsein kommen können. Denn es kommt ja immer nur ein Bruchteil von dem, was wir wissen, tatsächlich zu jedem Augenblick ins Bewusstsein, denn die Kapazität des Bewusstseins ist sehr eingeschränkt. Sodass also auch dem sogenannten freien Entscheidungsprozess zugeführten Variablen zum Teil mitbestimmt werden durch unbewusste Motive, die festlegen, welche von den möglichen Variablen überhaupt ins Bewusstsein kommen.
Dem Menschen kommen also viele Prozesse gar nicht zu Bewusstsein und doch beeinflussen sie ihn in seinen Handlungen. Eine nicht unerhebliche Frage in der Diskussion ist, was dieses Bewusstsein eigentlich ist. Denn gewöhnlich betrachten wir uns selbst als ein Ich, eine Person, die imstande ist, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Nun ist ein Ergebnis der Hirnforschung in dieser Hinsicht besonders interessant. Es ist keine Hirnregion auszumachen, wo so etwas wie ein Ich verortet sein könnte. In unserem Gehirn gibt es also keine zentrale Instanz, die die unzähligen Hirnprozesse koordinieren würde.
Die moderne Neurobiologie ist sich einig darüber, dass das Gehirn zu betrachten ist als ein komplexes, sich selbst organisierendes System, in dem sehr, sehr viele Subsysteme parallel arbeiten. Deshalb die enorme Geschwindigkeit, mit der dieses doch relativ langsame System Probleme lösen kann. Und diese vielen verteilten Prozesse werden nun nicht, wie man intuitiv annehmen könnte, durch eine zentrale Kontrollinstanz koordiniert, sondern stimmen sich durch wechselseitige Interaktionen gegeneinander ab und erzeugen auf diese Weise kohärente Zustände, die dann die Grundlage unserer Wahrnehmung sind, die die Grundlage unserer Entscheidungen sind und die Grundlage unserer motorischen Aktionen. Wobei jeweils nahezu das gesamte Gehirn teilhat an diesem Selbstorganisationsprozess.
Es scheint also, als seien die gut 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Kopf einigermaßen demokratisch organisiert. Für bestimmte Situationen bilden sie Netzwerke, in anderen Situationen arbeiten andere Neuronengruppen zusammen. Und da hier niemand auszumachen ist, der das Ganze koordiniert, scheint es, als wäre das menschliche Gehirn eine Maschine, die sich nach den Gesetzen der Physik einfach automatisch abspult und damit unser Verhalten letztlich steuert. An diesem Punkt beginnen viele der Kontroversen, die derzeit zwischen Hirnforschern, Philosophen, Theologen und anderen Wissenschaftlern diskutiert werden. Denn trotzdem fühlt sich der Mensch frei und selbstbestimmt. Ja, in vielen Situationen haben wir auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir etwas tun, was wir nicht sollten. Der Philosoph Thomas Metzinger führt das auf Erziehung zurück.
Also wenn es jetzt mal um das moralische Schuldgefühl, die Zurechenbarkeit im normativen Sinne geht, so ist es ja so, dass wir alle schon seit Kindesbeinen eingebettet sind in soziale Institutionen, die uns behandeln, als ob wir frei wären. Das heißt, auch wenn wir ganz klein sind, sagen unsere Eltern schon zu uns, du, das war nicht gut, das war böse, was du gemacht hast. Wir werden einfach so behandelt, als hätten wir anders handeln können und als hätten unsere Handlungen einen moralischen Wert. Und darum wird es eingebaut in unser Selbstmodell im Entstehungsprozess schon.
Forscher wie Metzinger oder Singer unterscheiden zwischen zwei Perspektiven. Der Beobachterperspektive der Naturwissenschaften und unserer subjektiven Selbstwahrnehmung. Aus der wissenschaftlichen Perspektive sind wir vollständig festgelegt und alle unsere Handlungen lassen sich im Prinzip auf angebbare Ursachen zurückführen. In unserer Selbstwahrnehmung hingegen fühlen wir uns frei. Auch wenn das nach Singer nur eine Illusion ist.
Nehmen Sie den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wir schreiben Gedichte und sagen, die Sonne erhebt sich im Osten und legt sich im Westen zur Ruhe. Wir wissen aber gleichzeitig, dass sich die Erde unten durchdreht. Wir benutzen also zwei unterschiedliche Beschreibungssysteme für das gleiche Phänomen, abhängig vom Kontext. Und so ist es wohl auch, dass wir im sozialen Geflecht, im Umgang miteinander, die subjektiven Evidenzen thematisieren und uns nach denen richten. Und das muss aber nicht immer konkordant sein mit dem, was man aus der dritten Person Perspektive mit wissenschaftlichen Verfahren über die gleiche Welt in Erkenntnis umsetzt. Und das ist der Dissens, den wir im Augenblick haben.
Das sehen nicht alle so, die in der Debatte um die Hirnforschung und den freien Willen mitdiskutieren. Denn die Singersche Position behauptet ja, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht frei ist und sich nur einbildet, frei zu sein. Damit sind aber, so argumentieren die Gegner, Freiheit, Rationalität und Verantwortung auch nichts anderes als mehr oder minder nützliche Illusionen. Das erschüttere die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch sei das Wesen, das durch Sprache begabt ist und Gründe für sein Handeln angeben und austauschen kann. Dadurch könne er sein Verhalten auch ändern, durch Einsicht und Überzeugung. Hier genau setzt ein Argument derjenigen an, die die Freiheit verteidigen wollen. Ironischerweise, so sagen sie, basiere die Diskussion um die Freiheit schließlich darauf, dass die einen die anderen durch Gründe überzeugen wollen. Der Determinismus enthalte daher einen Selbstwiderspruch, argumentiert der Frankfurter Philosoph Martin Seel mit Immanuel Kant.
Kant würde den Hirnforschern zum einen antworten, dass sie in ihrer eigenen Tätigkeit von der Freiheit des menschlichen Handelns Anspruch machen. Das heißt, sie beanspruchen für ihre Urteile, ihre Experimente, ihre Argumente, dass sie nicht blind dem Lauf der Natur folgen. Das heißt, sie nehmen für sich selbst die Fähigkeit zur Freiheit in Anspruch. Und es ist nach Kants Meinung ein glatter Selbstwiderspruch, zu glauben, man könne wissenschaftlich zeigen, dass Freiheit eine Illusion ist. Denn der Wissenschaftler selbst muss für sich die Freiheit des eigenen Urteils in Anspruch nehmen.
Abgesehen von diesem Selbstwiderspruch meint Kant selbst, dass sich erst in der Moral die menschliche Freiheit offenbart. Hier wird sie real. Und er bringt hierfür ein eingängiges Beispiel. Wenn jemand unter Todesstrafe aufgefordert wird, gegen einen ehrlichen Menschen ein falsches Zeugnis abzulegen,
ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es tun würde oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern, dass es ihm aber möglich sei, muss er ohne Bedenken einräumen.
Um sein Leben zu retten, kann man also lügen. Aber der Mensch weiß nun einmal, dass er auch anders könnte, argumentiert Kant weiter.
Der Mensch urteilt also, dass er etwas kann, darum, weil er sich bewusst ist, dass er es soll. Und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.
Der Neurophysiologe Benjamin Libet, der vor 20 Jahren das Experiment zur Willensfreiheit erfunden hatte, neigt heute der Seite zu, die für freie Entscheidungen Partei ergreift. Ob dies aber eine freie Entscheidung gewesen sein kann, wird die Hirnforschung vielleicht eines Tages klären können. Bis dahin werden die beiden diskutierenden Lager sich weiter auf den rationalen Austausch guter Gründe beschränken müssen und damit mindestens so tun, als ob sie freie Menschen wären.